Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 67 angelangt und nehmen auf am Donnerstag, den 15. Oktober um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unserem Partner Upscaler.ch. Gi, was sind heute die Themen?
Ja, heute haben wir in den News eine Kooperation zwischen dem Kardiologie-Startup Exploris Health und Roche. Dann thematisieren wir ein neues Spiel, das heißt YC Partner Simulator, also Y Combinator Partner Simulator, das spielerisch lernen soll, wie man Cases anschaut. Und dann haben wir noch in den News die OpenAI Aktionärsstruktur nach all den verrückten Deals der letzten Wochen. Im Schwerpunktthema haben wir Peter Stähli zu Gast für den Teil 3 unserer Miniserie zum Upscaler-Programm. Heute diskutieren wir über die Erfolgsstories aus dem Programm. Extrem spannend. Hörerfrage haben wir natürlich auch eine auf dem Programm. Das ist auch extrem spannend. Ich lese sie hier ab. Wie kann ich meinen Verwaltungsrat überzeugen, dass Wachstum trotzdem Sinn macht, anstatt reiner Fokus auf Profitabilität? Und dann zum Schluss runden wir die Folge ab mit den Deals der Woche.
Kommen wir zu einer spannenden Nachricht aus dem Schweizer MedTech-Bereich. Das Startup Exploris Health hat eine Kooperation mit Roche bekannt gegeben. Exploris ist ein Zürcher Unternehmen, das sich auf KI-gestützte Diagnostik spezialisiert hat, konkret auf die frühe Erkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ihr Kernprodukt heißt Cardio Explorer, ein nicht-invasiver Bluttest, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz abschätzen kann, ob bei einem Patienten eine Verengung der Herzkranzgefäße vorliegt, also ob eine invasive Untersuchung wie ein Herzkatheter überhaupt notwendig ist. Gemeinsam mit Roche will Exploris nun die klinische Validierung und Markteinführung beschleunigen. Roche bringt dabei sein Know-how in Diagnostik, Labornetzwerke und Vertrieb ein, während Exploris die KI-Algorithmen und medizinische Datentiefe liefert. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Startups im Gesundheitswesen zunehmend als Innovationsmotoren für große Player fungieren. Guy, wenn du auf so eine Kooperation blickst, wo siehst du die größten Chancen, aber auch Risiken, wenn ein so junges KI-Startup wie Exploris mit einem Konzern wie Roche zusammenarbeitet?
Ja, spannende Frage. Die Chancen, die liegen natürlich sehr schnell auf der Hand. Wenn Roche als globaler Leader in der Diagnostik bereit ist, eine Partnerschaft einzugehen, bedeutet das, dass die Technologie wissenschaftlich ernst genommen wird und auch sinnvoll funktioniert. Das schafft natürlich extrem viel Vertrauen bei Kliniken, Investoren, auch Regulatoren. Das ist also ein riesen Validierungsschritt für Exploris, sonst dürfen sie den Namen Roche sicher nicht in der Kommunikation verwenden oder so wie sie das gemacht haben mit dieser Partnerschaft. Zum anderen kann Exploris natürlich auch extrem von der Skalierung und dem Marktzugang von Roche profitieren. Dinge, die für jedes Jungunternehmen im MedTech-Bereich extrem stark helfen, auf den Markt zu kommen, sich da zu etablieren. Roche kann Tests relativ einfach weltweit in Labors integrieren, Vertriebswege öffnen und klinische Studien beschleunigen. Aber eben, du hast auch gesagt, Risiken, da würde ich auch einfach zwei erwähnen. Ist natürlich, erstens, es kann zu einer extrem starken Abhängigkeit von einem großen Partner führen. Und das heißt, wenn Roche irgendeinmal ihre Prioritäten verschieben sollte oder ihre Strategie ändert, dann kann das Exploris extrem hart treffen, dass sie eben dann plötzlich nicht mehr gewünscht sind. Und zweitens hat Roche natürlich einen Vorteil bei einer potenziellen Übernahme, da sie Insider sind und sie könnten versuchen, Exploris extrem früh zu übernehmen. Gut für die Gründer, nicht so gut für die Investoren, würde ich hier mal sagen. Es könnte aber auch so weit gehen, dass sie ihre Distributionsmacht nutzen, um einen Deal zu erzwingen und ein Squeeze-out machen der Gründer. Ganz wichtig finde ich hier, In diesem Bereich gerade bei KI-basierten Anwendungen, da ist ganz wichtig, dass man die Datenhoheit und die IP-Kontrolle hält als Startup, denn wer die Daten kontrolliert, der kontrolliert langfristig auch, wo der Wert geschaffen wird.
Ja, für mich ein großartiges Beispiel, wie MedTech, KI und klassische Pharma-Expertise zusammenfinden. Wir bleiben dran, wie sich diese Partnerschaft weiterentwickelt, gerade auch mit Blick auf regulatorische Zulassung und die internationale Expansion. Ja, Guy, du kennst das Phänomen. Wenn du eine Pitch-Mail bekommst, musst du in wenigen Minuten entscheiden, ob das Potenzial vorhanden ist oder nicht. TechCrunch hat kürzlich über ein neues Spiel berichtet, Y Combinator Arena und insbesondere eben den YC Partner Simulator, der genau das Gefühl simulieren will. Du schaust dir echte Pitch-Videos an und musst entscheiden, ob du das Startup akzeptierst oder ablehnst. Das Spiel zielt darauf ab, ein Gefühl für die Mentalität eines YC-Partners zu vermitteln, mit all den Unsicherheiten, Subjektivität und dem Entscheidungsdruck, der damit verbunden ist. Ja, Guy, was glaubst du, was kann man so aus einem Spiel lernen und inwiefern spiegelt das die Realität von VC-Entscheidungen wider?
Ja, ich meine, es ist immer ein wenig die Frage, wie das Spiel mitgeleitet wird oder ob das einfach quasi unter ein paar Anfängen durchgeführt wird. Und wenn dann natürlich ein guter Spiegel auf der anderen Seite ist, hey, das hätte man anders machen sollen, dann ist es extrem spannend. Ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut und finde, es hat einen hohen didaktischen Wert insgesamt. Vor allem für angehende Gründer und Leute, die im Venture- oder im Startup-Bereich ja eigentlich noch keine Ahnung haben, sich aber mal damit befassen wollen. Konkret versucht das Spiel aufzuzeigen, wie stark eben Subjektivität in Entscheidungen eine Rolle spielt. Verschiedenste Faktoren wie Präsentation, Storytelling, Timing oder sogar der Kontext der Bewerber können eine große Rolle spielen in der Entscheidungsfindung. Das Spiel versucht auch aufzuzeigen, wie wichtig es ist, schnell und klar zu sein, wie man pitcht, weil man hat ja effektiv wenig Zeit, sich da eine Entscheidungsbasis zu bilden und dann zu entscheiden. Und das Spiel versucht drittens auch noch ein bisschen auf das Risiko von False Negatives zu sensibilisieren, also spannende Gründer, die abgelehnt werden, aber später doch erfolgreich sind. Das ist ja etwas, was wir im VC-Bereich extrem gut darauf schauen. Einer, den man verpasst, ist fast schlimmer als einer, den man investiert hat, der dann ein Nuller zurückbringt. Wenn man das 100x dafür verpasst hat, dann hat man das eigentlich seinen Job schlecht gemacht.
Das ist ein spannendes Thema. Das könnten wir auch mal noch aufnehmen, genau.
Ja, genau. Und ich glaube, insgesamt sollte man ja nicht übertreiben, mit wie viel einem das Spiel bringt. Es gibt einem einfach mal einen gewissen Einblick, würde ich sagen.
Mhm. Kommen wir zum dritten Thema und das ist wirklich Next Level. OpenAI hat mit seinen jüngsten Deals nicht nur einen neuen Unternehmensrekord aufgestellt, sondern auch seine ohnehin komplexe Eigentümerstruktur noch einmal aufgemischt. Nach einer neuen Finanzierungsrunde und mehreren Multimilliarden-Dollar-Abkommen mit Nvidia und AMD wird OpenAI inzwischen mit rund 500 Milliarden Dollar bewertet und das ist, glaube ich, nun das wertvollste private Unternehmen der Welt. Ziel ist es, in den kommenden Jahren $1 Billion in Rechenleistung zu investieren, um die nächste Generation von KI-Modellen zu trainieren. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen daran, von seiner bisherigen Non-Profit-Struktur in eine klassische For-Profit-Gesellschaft umzuwandeln. Das ist ein notwendiger Schritt, bevor ein Börsengang überhaupt denkbar ist, was offenbar ein Ziel ist. In der neuen Struktur sollen Microsoft die Non-Profit-Mutter und Mitarbeitende jeweils etwa 30% halten. Vor allem Letzteres finde ich bemerkenswert. Die restlichen Anteile gehen an Investoren wie Softbank, Thrive Capital, Kozla Ventures und die ehemaligen Anteilseigner von Jony Ive's Hardware-Startup I.O., das OpenAI Anfang des Jahres übernommen hat. Ja, Guy, das Ganze klingt fast wie ein Silicon Valley Polit-Thriller, ein Non-Profit, das jetzt zur wahrscheinlich größten KI-Firma der Welt wird. Was sind für dich die größten Spannungsfelder bei dieser Umwandlung, insbesondere zwischen Mission, Kontrolle und Renditeerwartung?
Ja, da könnte man sagen, da prallen effektiv Welten aufeinander. OpenAI wurde ja ursprünglich als gemeinnützige Organisation gegründet, um sicherzustellen, dass KI der Menschheit zugutekommt. Jetzt sprechen wir aber über eine Struktur, in der Investoren, Microsoft, Softbank und alle, die du erwähnt hast, massive wirtschaftliche Interessen haben am Erfolg der Geschichte. Und das Spannungsfeld liegt ja genau dazwischen. Wie wahrt man die ursprüngliche Mission, wenn gleichzeitig Milliarden investiert werden und ein Börsengang, ja, man könnte schon was sagen, droht oder eben irgendeinmal in Zukunft am Horizont steht? die geplante Lösung, dass die Non-Profit-Mutter künftig zwar keine Sonderrechte mehr hat, aber Nominierungsrechte im Board erhält. Das ist juristisch clever gelöst, aber aus Governance-Sicht nicht besonders stark. Kritiker sagen zu Recht in meinen Augen, dass die Kontrolle über die ethische Ausrichtung effektiv geschwächt werden könnte durch den Wechsel zur For-Profit-Gesellschaft. Rein wirtschaftlich, ich meine, wenn du $1 Billion, also das muss man vielleicht auch schon nochmal wiederholen, tausende Milliarden US-Dollar sind das, an Rechenleistungen finanzieren willst, da kommst du halt einfach um die Kapitalmärkte nicht herum. Und das bedeutet zwangsläufig, dass ein Renditedruck entsteht und ja, die Investoren, die da so viel Kapital investieren, auch einen gewissen Einfluss wollen. Und das ist schon ein wesentlicher Kulturwandel von einer Non-Profit zu einer Trillion-Dollar-Investment-Company.
Ich will noch kurz auf die Struktur ein. Die NZZ hat letzte Woche, ich glaube es war am Donnerstag, einen sehr interessanten Artikel gebracht, wo man die Vernetzung der diversen Player sieht, oder? Und die Quintessenz ist nämlich schon, wenn ich das sehe, oder? Das erinnert mich dann schon an, ich meine, wenn eine stirbt, dann hat das sofort Auswirkungen auf das ganze System. Also dort ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen, diese Interkonnektivität der Player, oder? Also Microsoft hält jetzt fast 30%, das ist doch beachtlich. Nvidia steigt neu ein, Softbank will 30 Milliarden investieren. Das klingt dann schon wie ein geopolitischer Kraftakt. Was sagt das über die neue Machtbalance in der KI-Industrie?
Ja, man kann sagen, das zeigt, dass wir uns längst in einem KI-Industriekomplex bewegen. Ich bin einfach in einem kleinen Startup. Das ist OpenAI definitiv nicht mehr. Sie platzieren sich als Infrastrukturplattform vergleichbar mit einem essentiellen Energieversorger oder einem Telekom-Netzbetreiber. Das ist jetzt auch Nvidia, AMD, Softbank, Oracle und Broadcom seit jüngstem Mitspielen zeigt, hier geht es um den Aufbau einer weltweiten KI-Versorgungskette, Chips, Cloud-Kapazitäten, Modelle und natürlich auch Anwendungen. Wir lesen und hören wirklich täglich von neuen Megadeals, die OpenAI abschließt, und die brechen quasi jeden Tag oder jeden zweiten Tag wieder Maßstäbe vom Üblichen. Das finde ich extrem krass. Ich bin gespannt, ob wir da nächste oder übernächste Woche bereits wieder eine nächste Seite im Kapitel dieses Buchs aufschlagen werden. Ich meine, Microsoft wird sehr wahrscheinlich sehr zentral bleiben. Sie haben im Moment noch einen großen Einfluss auf die Distribution, auch mit Copilot, Azure etc. Nvidia, die sichert sich nun Hardware-Abnahmen, und Softbank will sich natürlich über ihr Kapital, das sie investieren, an die Spitze dieser neuen Pipeline setzen. Und Oracle, mit ihnen planen sie die Data Centers, und eben mit Broadcom den eigenen Chip. Das Spannende daran, wir sehen gerade live, wie sich ein privates Oligopol für globale KI-Infrastruktur formiert, noch bevor irgendein einziger Regulator wirklich versteht, oder etwas machen kann gegenüber dem, was jetzt gerade passiert. Gleichzeitig gibt es eine symbolische Frage: Wenn OpenAI einmal an die Börse geht, ist es dann der Moment, in dem Open in OpenAI endgültig verschwindet?
Ja, eine gute Frage. Wir werden sehen, wie viel Idealismus nach dieser Kapitalrunde noch übrig bleibt. Ich habe mich ja dahingehend auch schon im Schweizer Radio geäußert, und eben ob OpenAI am Ende mehr Google sein wird oder CERN.
Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema. Heute führen wir unsere Serie über das Upscaler-Programm mit Peter Stähli fort. In den Episoden 54 und 58 hatten wir bereits die Teile 1 und 2 unserer Miniserie über das Upscaler-Programm. Es ist ein intensives Wachstumsprogramm, das Startups über 2 Jahre begleitet, um deren nächste große Entwicklungssprünge zu ermöglichen. Anders als klassische Coaching-Formate setzt Upscaler auf erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht nur Ratschläge geben, sondern aktiv an den wichtigsten Wachstumsfaktoren arbeiten. Die Expertenteams sind individuell zusammengestellt, passen sich dynamisch an die aktuellen Herausforderungen an und bringen nicht nur Fachwissen, sondern auch ihr persönliches Netzwerk ein, als Türöffner zu Investoren, Partnern und Kunden. In den beiden ersten Episoden haben wir bereits einige Insights von Peter zum Programm und der Zusammenarbeit der Startups mit den Experten erhalten. Heute wollen wir etwas konkreter auf Erfolgsstories aus dem Upscaler-Programm eingehen. Schön, bist du wieder bei uns im Burnrate-Studio, Peter.
Sehr gerne. Hallo zusammen.
Starten wir gleich mit der ersten Frage. Peter, wenn du an die bisherigen Upscale-Kohorten denkst, welche zwei Unternehmen würdest du als besonders starke Erfolgsstories hervorheben und warum gerade diese beiden?
Ja, es ist etwas schwierig, aus diesen bisher 50 Scale-Ups zwei auszuwählen, aber vielleicht kurz zwei Cases, die ziemlich anspruchsvoll waren und auch besonders interessant. Zum einen das MedTech-Unternehmen Bonebridge. Bonebridge fabriziert Implantate. Und das ist ja jetzt wirklich ein Markt, der schon von großen Playern besetzt ist, sehr global funktioniert. Und Bonebridge hat die Komplexität dieser Implantate sehr stark reduziert. Und das wirkt sich natürlich dann sehr positiv im Kostenbereich aus. Nun, Bonebridge musste auf den internationalen Markt und hat unser Programm besucht. In dieser Phase Märkte USA und Australien eigentlich zu implementieren. Und das ist zusammen eigentlich mit den anspruchsvollen Märkten und der Tatsache, dass da globale Player unterwegs sind, ein sehr, sehr interessanter Case. Und dann vielleicht das zweite Unternehmen, auf das wir dann vielleicht noch etwas tiefer eingehen können, ein Foodtech-Unternehmen, KX. KX produziert ein Sportlergetränk mit Cortisol, also das heißt, das ist stressreduzierend und hilft schneller, sich zu regenerieren. War in letzten Tagen oder Wochen auch oft in der Presse. Die bekannte Skirennfahrerin Lara Gut ist ja dort Mitinvestorin und auch Advisorin. Und auch hier ein Getränk, das global eigentlich auf den Markt gebracht werden soll. USA im Vordergrund. Warum USA? Das ist vielleicht auch sehr interessant. In der Schweiz sind die Rahmenbedingungen schlechter für ein Sportlergetränk, weil man darf sehr wenig Werbung machen, claimen. Und in den USA ist das viel offener, viel mehr möglich. Da darf man viel mehr Versprechungen über die Wirkung eines solchen Getränks machen. Und deshalb ist das ein wichtiger Markt. Hier sicher ein Verdrängungsmarkt und sehr, sehr anspruchsvoll die Distribution. Oder Distribution bei diesen Food- und Beverage-Firmen immer ein Thema. Ich nehme das Beispiel in der Schweiz. In der Schweiz ist die Distribution von Migros und Valora zu 85% kontrolliert. Und das macht das Ganze dann anspruchsvoll im Marktzugang.
Ja, mega spannend. Du hast KX erwähnt. Nehmen wir das ein bisschen als Beispiel auf für die nächsten paar Fragen. Was machen Sie genau und in welchem Stadium waren Sie, als Sie ins Programm eingestiegen sind?
Es ist eigentlich doch ein interessantes Zusammentreffen, das stattgefunden hat. Ich habe Pedro, den CEO von KX, in San Francisco kennengelernt, und zwar auf der sogenannten Mista-Plattform. Das ist eine Innovationsplattform für Food und Beverage. Und dort sind auch Givaudan, Danone und Bühler Partner und präsent. Und da ich im Innovationsboard von Bühler in Uzwil tätig bin, war ich vor Ort und Pedro war auch vor Ort. Und dort haben wir uns eigentlich zwei Berner oder zwei Schweizer in San Francisco das erste Mal getroffen und sind dann so ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, ja genau, das Upscaler-Programm ist genau das Richtige jetzt in dieser Phase, wo KX den Eintritt in den Markt in den USA gesucht hat. Und wie gesagt, Sportlergetränk, ursprünglich sind sie ja gestartet und haben gesagt, das ist ein Katergetränk, und das wurde dann im Verlauf der Jahre umpositioniert und auch angepasst in der Wirkung. Und ganz, ganz interessant sind dann effektiv vielleicht auch die Entwicklungen in dem ganzen Produktdesign und auch in den Funktionen.
Ja, mag ich mich noch gut erinnern, als Sie da losgeschrien wurden, als das Katergetränk, das jetzt kein Hangover mehr gibt, das eliminiert. Und die größten Herausforderungen, nehmen Sie waren an der Skalierung in die USA, waren das die Skalierung des Geschäftsmodells oder eben nur die Distribution oder auch das Team oder Finanzierungsthemen? Was stand da am Anfang im Fokus?
Ganz am Anfang haben die ja in Pulverform eigentlich funktioniert, oder? Und dann hat man das in eine spezifische Flasche umgewandelt. Und das hat alles mit der Distribution und auch mit dem POS zu tun. Wie tritt man in Erscheinung? Wie fällt man auf im Regal? Und das Ganze wurde dann stark weitergedacht. Und die jetzige Lösung, die ist ja hoch innovativ. Das Pulver ist eigentlich oben im Verschluss und kann dann eigentlich, ich sage fast instant gemixt werden, oder? Und das hat große Vorteile. Die ganzen Wirkstoffe, die sind dann nicht über Wochen schon in der Flasche und degenerieren quasi, sondern die können ihre volle Kraft dann entfalten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man international skalieren will und eigentlich, ich sage, die Secret Sauce im Deckel hat, dann muss man das schwere Wasser nicht mittransportieren, sondern das kann man dann eben in den jeweiligen Ländern kann man das dann abfüllen. Und das ist ja ein großer Vorteil bezüglich den Logistikkosten. Das ist eine große Dimension, die entwickelt wurde. Und die zweite große Dimension, wie fasst man Fuß in einem Markt wie USA? Sind das Sampling, Retail? In welchen Regionen ist das vielleicht über Fitnesscenter möglich? Das ist ein weiteres großes Thema gewesen, das wir bearbeitet haben. Und wir haben uns leiten lassen damals von einem Zitat von Andy Grove von Intel. Der hat immer gesagt, du musst 10-mal besser sein als Alternativen, wenn du in einen solchen Markt eintreten willst.
Was waren die entscheidenden Hebel während dem Programm, die den Knoten zum Wachstum schlussendlich gelöst haben?
Ja, ich muss zuerst sagen, oder ich sage, das Upscale-Programm kann natürlich nicht in Anspruch nehmen, dass sie genau die entscheidenden Hebel alle bewegen können. Oder wir können einen Beitrag leisten. Das KX-Team, das sind Macher. Das sind Risk-Taker, die sind dedicated, die geben Vollgas. Das sind auch gute Marketing-Leute und das ist ja die Essenz, oder? Und dass die Investoren trotz Rückschlägen immer wieder dran glauben, das ist ebenso wichtig. Und was wir von unserer Seite beitragen können und konnten, ist Experten mit Erfahrung, Unternehmer, die genau eben vielleicht schon ein Getränk international eingeführt haben und ihre Erfahrungen, Do's and Don'ts, einspeisen können. Das heißt, das führt dann eigentlich schon dazu, dass man eben weniger Fehler macht, weniger Geld ausgibt. Es hatte dort Experten zur Verfügung, die zum Beispiel auch schon für andere etablierte Schweizer Brands Markteinführung gemacht haben in den USA und das waren sicher entscheidende Beiträge. Auch, dass wir das ganze Sportlermodell, also die Involvierung von Sportlern als Investoren oder eben auch als Marketing-Aushängeschilder, dieses Modell konnten wir auch stark diskutieren, weil wir ja in meinem Umfeld mit der Mineralquelle Adelboden eigentlich ein solches Modell aufgebaut hatten, mit Romagnosi, Jan Sommer, Stan Wawrinka als Promoter und Mitbesitzer und dort konnten wertvolle Erfahrungen ausgetauscht werden.
Welche Rolle spielte der Kontakt zu Investoren und Firmen?
Ja, wir können oft die Türöffner sein zu Investoren oder eben auch zu Corporates, zu KMUs, die international tätig sind. Bei den Investoren schafft das primär Vertrauen. Wir können natürlich nicht verhandeln oder Dealmaker sein, aber wenn wir überzeugt sind von einem solchen Scale-up und entsprechend das Matching machen mit Investoren, dann ist das trotzdem, glaube ich, ein Mehrwert, der Vertrauen schafft. Und bei den Corporates, oder dort kommt es fallweise drauf an, Corporates können helfen in der Supply Chain. Die haben ja internationale Supply Chains oben und können natürlich Matching machen zu Zulieferanten. die können hilfreich sein in der Distribution. Und der dritte Punkt sicher, das sind auch potenzielle strategische Investoren. Wenn das passt von der Technologie oder vom Produkt her, ist das natürlich auch möglich. Jetzt bei KX war das auf dieser Seite nicht so der Fall, aber das sind eigentlich zwei Themen, die wir bei den 50 Scale-Ups, die wir bisher im Programm hatten, oft gespielt haben und auch Nutzen generieren konnten.
Ja, und wenn Sie die Unternehmen das Programm abschließen, vielleicht nehmen wir KX, wenn du da etwas darüber sagen kannst, wie bleibt ihr da im Kontakt? Verfolgt ihr da den Fortschritt und quasi ein paar Kennzahlen oder Meilensteine, die das greifbar machen? Und kannst du da vielleicht bei KX oder bei anderer Firma das eine oder andere mit uns teilen? Das wäre sicher noch spannend.
Ja, Kennzahlen sind mein Lieblingsthema, oder? Man versucht, das Unternehmertum, das vielfältige Unternehmertum in zwei oder drei KPIs runterzubrechen und abzubilden, oder? Und das ist ja immer schwierig, aber ich verstehe den Anspruch an Kennzahlen und wir haben die natürlich auch erhoben. Generell für den Upscaler, oder? Was ist über diese 5 Jahre mit 50 Cases geschaffen worden? Und wenn man das hochrechnet, sind das gut 500 Arbeitsstellen und das sind vielleicht auch 250 bis 300 Millionen Kapital, die gereist wurden, aber das sind eben nicht die Kennzahlen, die uns interessieren im Upscaler-Programm. Uns interessiert eigentlich der wirkliche Fortschritt und die Umsatzzahl, oder? Und 50% der Unternehmen, die bei uns waren, haben in diesen 2 Jahren, wie das Programm dauert, ihren Umsatz verdoppelt und zwar nachhaltig verdoppelt oft, oder? Das heißt, ein gerästes Kapital, irgendein Betrag, das ist ja eine Momentaufnahme, oder? Und wir suchen die Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert. Mehrwert ist auch vielleicht in einem Beispiel, oder? Wir können oft die Business Models anpassen, shapen. Und das heißt dann, dass man vielleicht halb so lange braucht und nur halb so viel Kapital braucht. Das heißt dann, dass es weniger Venture-Kapital braucht und auch weniger Dilution gibt für die Gründer. Das sind für mich die Impacts, oder die wirklich wertvoll sind. Und deshalb hat, glaube ich, unser Programm auch eine hohe Glaubwürdigkeit erarbeiten können.
Vielleicht Abschlussfrage, was war für dich persönlich die überraschendste Lesson learned aus 50 Cases? Etwas, das du heute neuen Teams mit auf den Weg gibst?
Also ich lerne ja bei jedem Case auch wieder viel dazu. Und das ist das Schöne, das Interessante und auch das, was mich immer wieder motiviert, mit diesen jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Etwas, was ich wirklich allen mitgeben möchte, ist, Scale-Ups brauchen das beste Team. Also man muss schon sehen, wenn man ein Startup skalieren will, das ist eine der anspruchsvollsten Situationen. Es ist viel anspruchsvoller, als in einem KMU zu arbeiten, das ein Running Business hat und das zu innovieren. Man baut alles auf in einem Scale-Up, man muss neu in die Märkte, ist alles neu und man braucht die besten Leute. Und das ist oft unterschätzt, weil oft sind die Teams mit dem Kollegen des Kollegen und der Kollegin vom Kollegen zusammengesetzt und die kosten vielleicht noch nicht so viel oder sind zufrieden mit wenig Lohn und so weiter. Und mein Aufruf ist eigentlich die und meine Kenntnis, du brauchst Top-Performer, Top-Talents und die kosten auch etwas, die sollen etwas kosten und die sparen Zeit und Geld, das rentiert sich immer. Ein Top-Team zusammenzusetzen und jedes Teammitglied muss bezüglich Wille und Fähigkeiten Bestnoten haben. Das ist für mich ein zentraler Punkt, der oft unterschätzt wird. Und dann, wenn man expandieren will, Fokus, oder man muss sich vorbereiten wie auf eine große Expedition, oder? Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn man von Internationalisierung spricht, dann hat man irgendwie so im Kopf den Mindset aus unseren Ferienreisen, oder? Das geht dann schon irgendwie, so ist ein Spaziergang. Aber das ist ein Dschungel, den man durchqueren muss, oder? Wenn man international skalieren will. Und deshalb braucht es eine Top-Vorbereitung mit viel Fokus. Und dann kann man da auch erfolgreich sein.
Mega spannend. Vielen Dank, Peter, für die tiefen Einblicke und das Teilen auch der Erfolgsstories. Die zeigen wirklich gut auf, wieso sich eben Scale-Ups oder Scale-Ups to be für das Upscaler-Programm bewerben sollen. Wir freuen uns bereits auf das Saisonfinale der Miniserie zum Upscaler-Programm im Januar 2026.
Okay, unsere heutige Hörfrage kommt von Sven aus Liestal bei Basel. Er schreibt, ich zitiere, ich führe ein Scale-Up, wir bleiben also bei den Scale-Ups, wir machen ordentlich Umsatz, aber ich möchte jetzt weiter skalieren. Meine Investoren drängen mich allerdings auf Profitabilität aufgrund des schwierigen Fundraising-Umfelds. Wie kann ich meinen Verwaltungsrat überzeugen, dass Wachstum trotzdem Sinn macht? Ja, ist ein Klassiker. Was ist deine Meinung? Was ist der häufigste Fehler, den Gründer in dieser Situation machen, wenn sie mit Investoren über Wachstum versus Profit sprechen?
Ja, ich meine, da sehen wir die Diskussion mit den Investoren, die im Board sind. Das eigentlich ist die Diskussion im Verwaltungsrat. Da ist ein Fehler, den ich häufig sehe, ist, es wird emotional statt mit Argumenten gearbeitet. Das heißt, die Gründer kommen in den Verwaltungsrat, hey, wir müssen jetzt Vollgas geben, sonst sind wir tot, es kommt die Konkurrenz, die überholt uns. Und das ist verständlich, dass die Verwaltungsräte und Investoren da ja, vor allem eins hören, und zwar, hey, Risiko und Unsicherheit, weil man will ja faktenbasierte Entscheidungen treffen, wenn man in der obersten Etage des Unternehmens Entscheidungen trifft. Also Sven, wenn du überzeugen willst, musst du das Gespräch von den Emotionen loskoppeln und ja, auf die Kausalität drehen. Du sagst also, wenn wir jetzt Betrag X investieren, dann wachsen wir mit Y schnell und das führt dann zu Z, irgendwie einem neuen Markt, den wir erobern. Und das bringt dann relativ rasch auch das Thema Profitabilität auf den Tisch. Und mal ganz konkret zeige eben, wie du langfristiges Wachstum schaffst. Nicht mit der Vision, die ist vor allem für die Investoren-Sales-Pitches extrem wichtig, sondern mit Daten. Die bringen den Entscheidungsträgern im VR und den bestehenden Investoren das, was sie benötigen, um einen solchen Entscheid zu treffen. Das ist eigentlich ein Thema, das man auch mal beleuchten, das wir auch mal beleuchten könnten im Podcast, wie sich die Beziehung vor dem Investment und nach dem Investment verändert zwischen dem Investor und dem Startup und was da No-Gos sind. Aber kommen wir zurück, vielleicht mit einem Beispiel. Eben, du sagst, hey, wenn wir jetzt 2 Millionen in die Kundenneuakquise stecken, dann generieren wir 3000 Neukunden, die 18 Monate bleiben und unsere Unit Economics verbessern. Und diese Projektion, die basierst du dann natürlich auf die aktuellen Akquisekosten, also die CAC. Und du zeigst konkret auf, wie du realisieren willst, dass du eben 3000 Neukunden gewinnst. Wie baust du das Team auf? Was kostet das? Wie schnell sind die aktiv? Wo kommen die Kunden her? Etc. etc. Also du gehst eigentlich wirklich mit dem ganzen Paket auf den VR los. Und dann ist es nicht einfach ein Hoffnungspitch, hey, wir müssen jetzt rasch handeln und was machen, sondern ja, in der Regel, wenn das mit guten Finanzzahlen unterlegt ist und seriös vorbereitet, dann werden nicht nur die Risiken beleuchtet, sondern eben auch die Chancen. Und wenn die Chancen die Risiken ja, in dem Sinne auswägen, also eine bessere Aussicht geben, dann muss man da unbedingt als Verwaltungsrat ja für das Wachstum stimmen und nicht nur auf die Profitabilität setzen.
Okay, verstanden. Aber was wäre dann der smarte Weg, das zu pitchen, ohne dass es jetzt nach Größenwahn klingt?
Ja, ich meine, du musst da das Gespräch vielleicht ein bisschen drehen und nicht sagen, hey, ich will wachsen und das kostet Millionen und ist notwendig für das Wohlergehen der Firma. Ist ganz klar, könntest du sagen, hey, ich will Wert schaffen und sehe die Möglichkeit dazu durch gezieltes Wachstum. Und du zeigst auch auf, eben dass du die Firma, wenn du jetzt nicht in den Wachstumsmodus gehst, relativ rasch in die Profitabilitätszone bringen könntest und immer diesen Weg wieder zurück, wenn sie quasi fragen, hey, aber was, wenn, dass du aufzeigen kannst, hey, wir sind eigentlich nie auch durch diesen Wachstumsschritt gefährdet, sondern wir können immer wieder einen Weg finden, wie wir in die Profitabilitätszone kommen. Und Du musst natürlich beweisen, dass du deine Zahlen im Griff hast. Es ist einfach, über Finanzmodelle zu diskutieren. Und dann zeigst du mal den Cap, hey, der sollte stabil bleiben auf der Basis aller Annahmen. Der LTV ist ja solide. Vielleicht hast du sogar eine positive Net Retention Rate. Das zeigst du dann auch auf. Das nimmst du natürlich alles mit in den VR. Und die werden dir ganz viele Fragen stellen. Und wenn du natürlich diese alle beantworten kannst, zeigst du, hey, ich bin fit auf dem Thema. Und ich habe alles unter Kontrolle und dann haben die VR-Mitglieder auch nicht die Angst, hey, der Gründer ist jetzt in Panik geraten wegen seiner Firma, dass er diese bald verlieren wird und will nun alles auf die Karte Ausweg, Karte Wachstum setzen. Das haben wir oft gehört in den 21er und 22er, wo Profitabilität wirklich ganz klein geschrieben war. Jetzt ist das Pendel vielleicht ein bisschen weit nach in die andere Richtung geschwenkt, aber ja, sicherlich ein wichtiges Thema. Also ich empfehle dir hier jetzt einen Dreierschritt. Erstens zeig auf, dass du in 6 Monaten profitabel sein könntest, wenn du müsstest. Also ihre Aufgabe könntest du erledigen. Zweitens erklär ganz bewusst, ganz genau, wieso du dich bewusst dagegen entscheidest und dann beleg, wie viel Wert, also Shareholder Value, du langfristig schaffst, wenn du eben Geld aufnimmst und ins Wachstum, in den Wachstumsmodus startest. Max, du bist ja selber Investor. Wie erkennst du, ob ein Gründer wirklich skalieren kann oder nur glaubt, dass er das kann?
Ja, das merkt man meistens in den ersten 5 Minuten, wenn mir jemand sagt, wir verdoppeln einfach das Marketingbudget und dann auch den Umsatz, dann weiß ich, ja, das wird wahrscheinlich nichts, hört man immer wieder. Wenn mir aber jemand zum Beispiel sagt, wir können bis 50.000 Euro im Monat effizient wachsen und darüber gibt dann auch die CACs zum Beispiel und deshalb testen wir 2 neue Kanäle. Also wenn man diese Kausalzusammenhänge klar aufzeigen kann, dann weiß ich, okay, der oder die hat es wahrscheinlich eher verstanden. Ich glaube, wahres Skalierungspotenzial erkennst du daran, dass eine Gründerin seine Grenzen kennt, nicht nur ihr Potenzial. Viele reden über die Vision, aber die Besten wissen genau, wo die Maschine anfängt zu drehen. Und sie haben schon eben den Feuerlöscher bereit, wenn die Maschine anfängt zu rauchen. Aber das ist, was Investoren hören wollen, nicht mehr alles möglich, sondern ich weiß, was funktioniert und was eben nicht funktioniert.
Kommen wir zur letzten Frage, Max. Wenn du Sven heute wärst, würdest du auf Wachstum oder Profit setzen? Und was wäre dein Pitch gegenüber dem Verwaltungsrat?
Ja gut, ich kenne den Case natürlich jetzt nicht und deshalb ist es extrem schwierig, eine qualifizierte Antwort zu geben. Also ich würde es dem Board so präsentieren, zuerst hier ist unser Profitszenario, beispielsweise wenn wir wollten, könnten wir in 6 Monaten Break-Even sein, für die nächsten Jahre sieht das Wachstum im Profitszenario so aus, beispielsweise 20% per annum. Aber wir haben das Risiko, dass uns Konkurrenten, und die muss man natürlich dann mit Namen nennen, rechts und links überholen. Dann zeigst du als zweites das Wachstumsszenario auf. Wir investieren gezielt in Marktanteil, schützen uns vor Konkurrenten und haben klare ROI, also Return on Investment Ziele und wissen genau, wann wir in die Profitzone kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann zeigst du auf, wie sich das Szenario auf die nächsten Jahre auswirkt und vergleichst es mit dem Profitszenario. Und am Ende könntest du sagen, wir machen Growth, aber unter Kontrolle. Wir investieren nicht, weil wir müssen, sondern weil es Sinn macht. Das ist eine ganz wichtige Aussage.
Ich wiederhole mich, weil es wichtig ist. Wir investieren nicht, weil wir müssen, sondern weil es Sinn macht. Und das ist 2025 ein sehr starkes Narrativ. Wer zeigt, dass er die Maschine versteht, kriegt das Vertrauen, sie wieder hochzudrehen. Und der VR fühlt sich abgeholt und trägt eben dann die Entscheidung mit. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Das fasst das perfekt zusammen. Nicht Wachstum oder Profit, sondern Tempo unter Kontrolle. Danke Max und danke Sven für die Frage. Ein extrem spannendes Thema, das wir heute beleuchten durften.
Wenn ihr auch was auf dem Herzen habt, schreibt uns auf burnray.ch oder auf LinkedIn. Vielleicht seid ihr schon nächste Woche mit eurer Frage an der Reihe. Kommen wir zu den Deals der Woche. Diesmal ist es wieder eine normale Woche und wir gehen kurz auf die Deals der letzten Tage ein. Starten wir mit einem großen Funding-Update aus dem Schweizer Agritech-Sektor. Eco Robotics hat in einer Series D-Runde 105 Millionen US-Dollar eingesammelt, zusammen mit den 45 Millionen aus Series C im letzten Jahr. Summiert sich das auf beeindruckende 150 Millionen US-Dollar in den letzten beiden Wachstumsrunden. Angeführt wurde die Runde von Highland Europe. Neu dabei sind auch European Circular Bioeconomy Fund und McWin Capital Partners, neben langjährigen Partnern wie Swisscom Ventures, BASF Venture Capital und Yara Growth Ventures.
Ja, EcoRobotics ist bereits seit langem ein globaler Vorreiter im Bereich der KI-gestützten Ultra-High-Precision-Spraying-Methode, also Pflanzenschutz auf Pflanzenebene. Die Technologie erkennt und behandelt jedes einzelne Gewächs auf dem Feld individuell und sprüht Herbizide und Pestizide zentimetergenau auf Nützlinge oder Schädlinge. Das reduziert den Einsatz von Pestiziden um bis zu 95%, spart Kosten und schont die Umwelt, die Böden und ohne an Wirksamkeit zu verlieren.
Herzstück des Erfolges ist das Produkt ARA oder ARA, das heute in mehr als 20 Ländern im Einsatz ist, und mit über 25 Crop-Algorithmen kann es gezielt unterschiedliche Kulturen und Unkräuter erkennen und behandeln. Man kann sagen, ein echter Game-Changer für nachhaltige Landwirtschaft. CEO Dominique Maigret, früher Chef von Swisscom Ventures, er sagt, das neue Kapital ermögliche es, Innovationen zu beschleunigen, neue Pflanzentypen und Märkte zu erschließen und die Entwicklung weiterer Algorithmen voranzutreiben.
Ja, genau. Sie wollen auch bis Ende Jahr ein neues Produkt lancieren, das weltweit neue Standards im Pflanzenschutz setzt. EcoRobotics ist längst kein Experiment mehr, sondern skalierbare Technologie mit Schweizer Präzision, globalem Kapital und KI-Innovation, die Landwirtschaft der Zukunft neu definiert. Ich bin gespannt, wohin die Reise weitergehen wird.
Schauen wir als nächstes nach Basel. Soundtream, spezialisiert auf KI-basierte Sprachanalyse bei Babys, hat in einer Seed-Runde 4 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wurde die Runde von CRB Health Tech mit Beteiligung von Verge Health Tech Fund, TQ Ventures, Mission Gate, Granatus Tech Fund, dem House of Injurtech Switzerland und Segways Ventures. Mit dem Kapital will Soundtream sein Produkt weiterentwickeln, das Team vergrößern und den internationalen Rollout beschleunigen.
Ja, ich finde extrem spannend, was Soundtream macht. Natürlich gerade als junger Vater umso mehr. Das Startup nutzt künstliche Intelligenz, um Babylaute zu entschlüsseln. Die Technologie analysiert Schreie und Vokalisationen von Säuglingen und liefert in Echtzeit Erkenntnisse darüber, was das Baby gerade braucht. Ob es Hunger hat, Schmerzen oder Unwohl verspürt, und das mit sehr hoher Präzision. Gleichzeitig trainieren sie das System aktuell so, damit es frühzeitig auf Gesundheitsprobleme hinweisen könnte, Verdauungsstörungen oder neurologische Auffälligkeiten. Das Ganze passiert völlig non-invasiv, nur mit Audio.
Inzwischen ist die Technologie bereits in Babyphones großer Marken wie Philips Avent, Maxi Cosi und Motorola Nursery integriert, also nicht mehr nur im Labor, sondern im Alltag von Familien angekommen. Im medizinischen Bereich arbeitet Soundtream mit führenden Kliniken zusammen, darunter das Unispital Zürich, das Hospital Clinic Barcelona und das University Medical Center in Utrecht. Ziel ist, die Methode klinisch weiter zu validieren und sie in Zukunft als Ergänzung zu bestehenden Diagnoseverfahren in die Neonatologie zu bringen.
Ja, CEO und Mitgründer Roberto Iannone spricht von einem entscheidenden Moment in der Entwicklung des Unternehmens. Das Kapital soll nicht nur in die technologische Weiterentwicklung, sondern auch in den Marktzugang investiert werden und diesen beschleunigen. Soundtream will eine Zukunft schaffen, in der jede Babystimme verstanden wird. Nicht nur für mehr Ruhe bei den Eltern, sondern auch um Leben zu retten.
Gehen wir ins Tessin. Wir haben Big Omics Analytics auf unserer Liste. Sie haben in der ersten Tranche der neuen Finanzierungsrunde 1,6 Millionen US-Dollar aufgenommen. Angeführt wurde die Runde von Diffusion Capital Partners, unterstützt von Business Angels aus dem SICTIC-Netzwerk sowie dem Bestandesinvestor TE Ventures.
Big Omix hat mit seiner Plattform Omix Playground ein intuitives Cloud-Tool entwickelt, das Forschern hilft, komplette Omics-Daten, das heißt Daten von Genen, Proteinen oder auch Stoffwechselinformationen, interaktiv zu analysieren und zu visualisieren. Damit werden große Datensätze aus der Biomedizin leichter verständlich und zugänglich. Ein entscheidender Schritt für die Präzisionsmedizin. Forschende können Daten gemeinsam bearbeiten, Ergebnisse reproduzierbarer machen und die Zusammenarbeit zwischen Biologen und Datenwissenschaftlern verbessern.
Schon heute nutzen gemäß Informationen von Big Omics über 6000 Forschende sowie rund 60 Biotech- und Pharmaunternehmen die Plattform, etwa in der Krebsforschung, Immunologie oder bei neurodegenerativen Erkrankungen. Big Omics vereinfacht die Datenanalyse dort, wo bisher aufwendige Bioinformatik-Teams nötig waren, ein klarer Schritt in Richtung Demokratisierung von Datenanalysen im Life-Science-Bereich.
Ja, mit dem neuen Kapital will Big Omics seine Plattform weiterentwickeln, die Infrastruktur skalieren und den wachsenden internationalen Kundenstamm im Bereich Enterprise und klinische Anwendungen bedienen.
Bei unserer Tour der Swiss Fair noch die Westschweiz. Axelos, bereits 2012 aus der EPFL ausgegründet, ist mittlerweile ein Marktführer im Bereich Structural Performance Management, hat neues Kapital von Gero Capital aufgenommen. Der dänische Softwareinvestor war bereits 2023 angestiegen und stockt nun seine Beteiligung auf, um das Wachstum von Axelos weltweit zu beschleunigen. Die genaue Summe ist zwar nicht genannt, soll aber gezielt in die Skalierung der Plattform und den Ausbau internationaler Märkte fließen.
Ja, Axelos kombiniert physikbasierte Simulationen mit künstlicher Intelligenz, um die strukturelle Integrität von kritischer Infrastruktur in Echtzeit zu überwachen. Das Unternehmen liefert Lösungen, die Risiken reduzieren, Kosten senken und die Lebensdauer von Offshore-Windanlagen, Öl- und Gasplattformen oder auch von großen Brücken verlängert. Mit ihrer Technologie hat sich Axelos international einen Namen gemacht. Sogar das World Economic Forum und McKinsey führen die Firma als Vorreiter im Einsatz von KI für industrielle Anlagenüberwachung auf.
CEO und Mitgründer Thomas Laurent spricht von einem entscheidenden Moment für das Unternehmen. Mit dem frischen Kapital wird Axelos sein Angebot im Bereich Structural Performance Management weiterentwickeln und weltweit ausrollen. Ziel ist es, sagt er, Betreiber in der Energie- und Infrastrukturbranche dabei zu unterstützen, ihre Anlagen sicherer und nachhaltiger zu betreiben und das in nahezu Echtzeit.
Mit der Kombination aus tiefgreifender Simulationstechnologie und praxiserprobten Anwendungen gilt Axelos längst als Schlüsselunternehmen für die Energiewende. Und mit dieser Finanzierungsrunde rückt die globale Skalierung deutlich näher.
Bleiben wir zum Abschluss in der Romandie. Frisches Kapital für den Cleantech-Sektor. Neology hat das First Closing einer 2,5 Millionen Frankenrunde bekannt gegeben, 1,7 Millionen davon als EK, also Eigenkapital von Schweizer und internationalen Investoren. Angeführt wird die Runde vom Investorenteam um Serienunternehmer Roland Bachtole mit Beteiligung von Kickfund, Core Angels Climate sowie Venture Kick und weiteren Business Angels. Dazu kommt eine 250.000 Franken Kofinanzierung der Stadt Zürich.
Ja, Neology entwickelt eine ammoniakbasierte Wasserstofftechnologie, den sogenannten Ammonia Power Generator, eine 50 Kilowatt Anlage, die komplett emissionsfrei arbeitet. Die Geräte sollen Dieselgeneratoren in Häfen, Minen oder in landwirtschaftlichen Betrieben ersetzen und saubere Energie liefern, auch dort, wo kein Stromnetz vorhanden ist. Der Rollout ist für das Ende 2026 geplant, wobei Neology schon heute mit europäischen Partnern an der grünen Ammoniakversorgung für diese Systeme zusammenarbeitet.
Technologisch basiert das System auf einem, ich lese das ab, niedrigtemperaturbasierten Reaktor mit integrierten Brennstoffzellen-Stack. Wow. Der Ammoniak eben effizient in Wasserstoff umwandelt. Das erlaubt eine flexible Nutzung von Bau- und Logistikprojekten über Microgrids bis hin zu EV-Ladepunkten. Erste Pilotverträge sind bereits in Europa, den USA und Japan unterzeichnet.
Ja, jetzt geht es um die kommerzielle Skalierung vorzubereiten und die ersten Seriengeräte auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig bleibt ein kleiner Teil der Runde für qualifizierte Investoren offen. Ein Hinweis darauf, dass das Startup bereits stark nachgefragt ist. Also wer sich jetzt noch melden will, soll das. Wir machen hier aber auf jeden Fall keine Investmentempfehlungen bei Burnrate. Und ich würde sagen, das schließt unsere schöne Tour de Suisse ab.
Genau, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch den Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.